Das Mittagessen in einer Taverne kostete Viktor Silberfischs Dollar und außerdem 2 Cent. Dafür bekam er einen Teller Suppe. Der Suppenverkäufer erklärte die hohen Preise mit dem Transportproblem. Alles musste aus Ankh-Morpork oder anderen Orten herbeigeschafft werden. In der Nähe von Hollywood existierten keine Bauernhöfe. Wer begnügte sich damit, irgendetwas anzupflanzen, wenn er bei den beweglichen Bildern arbeiten konnte? Anschließend meldete sich Tugelband bei Gaffer, damit die ersten Probeaufnahmen stattfinden konnten. Dabei ging es nur darum, eine Minute lang ganz still zu stehen, während der Kurbeldreher über den Bilderkasten hinwegstarrte. Schließlich brummte Gaffer:
»Gut, du bist ein Naturtalent, Junge.
Aber ich habe doch gar nichts gemacht«, erwiderte Viktor.
»Ich sollte nur stillstehen.«
»Ja, ha genau, richtig«, knurrte Gaffer.
»Das brauchen wir, Schauspieler, die wissen, wie man richtig stillsteht. Das Herumgehops überlassen wir den Leuten vom Theater.«
»Du hast mir noch nicht gesagt, was es mit den Dämonen im Kasten auf sich hat«, erinnerte Viktor den Kurbeldreher.
»Damit hat es dies auf sich«, antwortete Gaffer und öffnete einige kleine Luken. Mehrere winzige, böse, blickende Augen starrten nach draußen.
Gaffer Vogel deutete auf sie und achtete darauf, dass sein Zeigefinger den kleinen Clown nicht zu nahe kam.
»Diese 6 Dämonen spähen durchs Loch vorn im Kasten und malen das, was sie sehen. Es müssen 6 sein, klar? 2 malen die Bilder und 4 pusten sie trocken, weil sofort das nächste Bild heranrückt. Wenn ich die Kurbel hier drehe, schiebt sich ein transparenter Streifen weiter.«
Er drehte die Kurbel.
»Klicker, klicker«, flüsterte es im Kasten und die Kobolde schnatterten. »Und warum malen die Dämonen?«, erkundigte sich Viktor.
»Weil die Kurbel ebenfalls dieses kleine Rad mit Peitschen dran bewegt. Nur so kann man die Bürstchen dazu bringen, schnell genug zu arbeiten. Der durchschnittliche Kobold ist verdammt faul. Nun, natürlich muss alles gut aufeinander abgestimmt sein. Je schneller man die Kurbel dreht, desto schneller streicht der durchsichtige Streifen vorbei und desto schneller müssen die Dämonen malen. Tja, es kommt auf die richtige Geschwindigkeit an. Eine sehr wichtige Tätigkeit, das Kurbeldrehen.
Aber ist es nicht, grausam?«
Gaffer wirkte überrascht.
»Oh nein, eigentlich nicht. Nach jeweils 30 Minuten habe ich Anspruch auf eine Pause. So verlangen es die Vorschriften der Kurbeldreher-Gilde.«
Er wanderte über den Sand und näherte sich einem anderen Kasten, dessen rückwärtige Klappe geöffnet war. Diesmal fiel Viktors Blick auf einige träge anmutende und wie vorwurfsvoll blinzelnde Eidechsen.
»Wir sind zwar nicht sehr glücklich damit, aber leider haben wir nichts Besseres«, sagte Gaffer. »Nun, der normale Salamander liegt den ganzen Tag über im Wüstensand und nimmt das Sonnenlicht auf. Und wenn man ihn erschreckt, sondert er es wieder ab. Das nennt man Selbstverteidigungsreflex. Stell dir vor, wie der Streifen in Bewegung gerät, wie sich diese Klappe hier schließt und öffnet. Das Salamanderlicht scheint durch den Streifen und die Linsen hier auf die Leinwand. Im Grunde genommen ganz einfach.«
»Und wie erschreckst du den Salamander?«, fragte Viktor.
»Siehst du diese Kurbel?«
»Oh!« Tugelband klopfte nachdenklich auf den Bilderkasten.
»Na schön«, sagte er, »man bekommt viele kleine Bilder, und sie werden schnell hintereinander gezeigt. Man sollte also nur etwas Verschwommenes sehen, aber das ist nicht der Fall.«
»Ah«, brummte Gaffer, hob den Zeigefinger und hielt ihn an die Nase. »Das Geheimnis der Kurbeldreher-Gilde wird von einer Generation an die nächste überliefert«, fügte er bedeutungsvoll hinzu.
Viktor musterte ihn. »Ich dachte, es werden erst seit einigen Monaten bewegliche Bilder produziert.«
Gaffer war anständig genug, verlegen zu sein.
»Nun, derzeit überliefern wir das Geheimnis innerhalb einer Generation«, gab er zu. »Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es auch an die nächste weiterreichen. Rühr das nicht an!«
Viktors Hand zuckte schuldbewusst von einigen Behältern auf dem Tisch zurück.
»Sie enthalten unbemaltes Material.«
Gaffer schob die Büchsen vorsichtig beiseite.
»Man muss sehr vorsichtig damit sein. Das Zeug darf nicht zu heiß werden, weil es aus Octocellulose besteht und es verträgt auch kein energisches Klopfen.«
»Was würde dann damit passieren?«, fragte Viktor und starrte auf den Behälter hinab.
»Wer weiß. Bisher hat niemand lange genug überlebt, um Bericht zu erstatten.«
Gaffer sah Viktors Gesichtsausdruck und lächelte.
»Mach dir deshalb keine Sorgen. Du wirst vor dem Bilderkasten stehen.«
»Allerdings weiß ich gar nicht, wie man richtig schauspielert«, sagte Tugelband.
Kannst du Anweisungen entgegennehmen und sie ausführen?« fragte Gaffer.
»Was? Oh ja, ich glaube schon. Mehr ist gar nicht notwendig, Junge, abgesehen von Muskeln, und die hast du.«
Sie traten in den grellen Sonnenschein und schritten zu Silberfischs Schuppen, wo sie eine Überraschung erwartete. Die beweglichen Bilder lernten gerade »Treibe mich selbst in den Ruinenschnapper« kennen.
»Ich dachte mir«, begann Schnapper, »nun seht es euch an, etwas in dieser Art«,
erhob ein Schild. Krakelige Buchstaben bildeten folgende Worte. »Und nach dieser Vorstellung besucht Haggers Rippenstube, das Beste für den Gourmet.«
»Was bedeutet Gourmet?« erkundigte sich Viktor.
»Ein ausländischer Fachausdruck«, sagte Schnapper und warf dem jungen Mann einen finsteren Blick zu. Jemand wie Viktor Tugelbend mit in dieser Besprechung, das passte Schnapper besonders gut. Er hatte gehofft, allein mit Silberfisch reden zu können.
»Für ein gutes Essen«, erläuterte er.
Silberfisch starrte auf das Schild.
»Was ist damit?« fragte er verwirrt.
Schnapper wählte seine Worte mit besonderer Sorgfalt.
»Wäre es nicht eine gute Idee, dieses Schild am Ende jeder Vorstellung zu zeigen?
Warum?
Weil jemand wie Sham Hargar möglicherweise eine Menge, etwas Geld dafür bezahlt«,
antwortete Schnapper. Sie starrten weiter auf das Schild.
»Ich kenne Hargars Essen«, sagte Viktor nach einer Weile, »habe selbst in seiner Rippenstube gegessen. Dort bekommt man nicht das Beste, nein, nicht das Beste. Das Beste ist besser.«
Er überlegte einige Sekunden lang.
»Das Beste ist sogar viel besser.«
»Spielt keine Rolle«, erwiderte Schnapper scharf. »Darauf kommt es nicht an. Aber wenn wir behaupten, in Hargars Rippenstube gäbe es das beste Essen der ganzen Stadt«, wandte Silberfisch ein, »was denken die Besitzer der anderen Restaurants?«
Schnapper beugte sich über den Tisch vor.
»Sie werden Folgendes denken. Warum haben wir nicht daran gedacht?«
Er lehnte sich zurück. Silberfisch sah ihn an und versuchte ohne Erfolg, Schnappers Hinweis zu verstehen.
»Könntest du das bitte noch einmal wiederholen? Die anderen Restaurants werden mit der Bitte an uns herantreten, auch für sie zu werben«,
betonte Treibe mich selbst in den Ruinen.
»Oh ja«, ließ Viktor vernehmen. »Vermutlich möchten sie, dass wir Schilder zeigen, auf denen geschrieben steht. Eigentlich bietet nicht etwa Hargars Rippenstube das Beste für den Gourmet, sondern wir.«
»Aber...« Silberfisch bemühte sich, nicht den Faden zu verlieren. »Das dürfte Hargar kaum gefallen, oder? Wenn er uns bezahlt, weil wir sagen, dass die bei ihm servierten Mahlzeiten besonders lecker sind, und wenn wir Geld von den anderen Leuten nehmen und behaupten, bei ihnen sei alles viel leckerer, ich meine, dann wird Hargar
uns noch mehr Geld bezahlen«,
beendete Schnapper den Satz,
»um erneut für ihn zu werben mit noch größeren Schildern.«
Sie starrten ihn an.
»Und du glaubst wirklich, das klappt?«
vergewisserte sich Silberfisch.
»Ja«, antwortete Schnapper schlicht. »Hast du noch nie einen Straßenhändler gehört? Der ruft nicht, fast frische Orangen, kaum verfault. Stattdessen ruft er, erstklassige Orangen, besonders saftig. So etwas nennt man guten Geschäftssinn.«
Erneut beugte er sich über den Tisch.
»Der euch offenbar fehlt«, sagte er.
»Vielleicht hast du recht«, räumte Silberfisch ein.
»Und mit dem Geld«,
Schnappers Stimme war nun wie ein Brecheisen in den Fugen der Realität,
»könntest du deine Kunst weiterentwickeln?«
Silberfischs Miene hellte sich auf.
»Das stimmt. Vielleicht fänden wir eine Möglichkeit, den Bildern Ton hinzuzufügen.«
Schnapper hörte ihm nicht zu, sondern deutete auf einige andere Schilder, die an der Wand lehnten.
»Was ist das denn da?«, fragte er.
»Oh, das war meine Idee.« Silberfisch strahlte. »Wir hielten es für, guten Geschäftssinn«,
er genoss diese Worte wie eine Delikatesse,
»das Publikum über die neuen beweglichen Bilder zu informieren, die wir demnächst zeigen.«
Schnapper nahm eines der Schilder und betrachtete es kritisch. Die Aufschrift lautete:
»Und in der nächsten Woche Pelias und Melisande, eine romantische Tragödie in zwei Rollen. Danke.«
»Oh«, kommentierte Treibe mich selbst in den Ruinen tonlos. »Ist was nicht in Ordnung damit?« fragte ein überaus enttäuschter Silberfisch. »Ich meine, steht doch alles drauf, was der Zuschauer wissen muss?«
»Lass mich mal!«
Schnapper nahm ein Stück Kreide von Silberfischs Schreibtisch, kritzelte etwas auf die Rückseite des Schilds, das er dann umdrehte. Jetzt verkündete es:
»Götter und Menschen wären dagegen, aber sie scherten sich nicht darum. Pelias und Melisande, die Geschichte einer verbotenen Liebe, eine Sage voller Leidenschaft, die Raum und Zeit überspannt, ein Schock für das Publikum, mit 1000 Elefanten. Victor und Silberfisch lasen das Schild so aufmerksam wie eine in fremder Sprache verfasste Speisekarte. Es war tatsächlich eine fremde Sprache und, wodurch alles noch schlimmer wurde, gleichzeitig ihre eigene. »Nun«, sagte Silberfisch schließlich, »nicht übel, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dabei um etwas Verbotenes geht. Es ist alles sehr historisch. Ich dachte, es würde lehrreich für die Leute sein, für Kinder und so. Wegen der Bildung. Weißt du, sie sind sich begegnet und deshalb war alles so tragisch. Gewissermaßen, traurig.« Er blickte auf die seltsamen Worte. »Obwohl, das klingt nicht schlecht. Irgendetwas schien ihm Unbehagen zu bereiten.« »Allerdings, an Elefanten kann ich mich gar nicht erinnern«, sagte er, und es hörte sich so an, als sei es seine eigene Schuld. »Wir haben einen ganzen Nachmittag gebraucht, um den Streifen zu drehen, und ich war die ganze Zeit dabei. Aber Elefanten habe ich keine gesehen. Elefanten wären mir sicher aufgefallen.« In Schnappers Augen funkelte es. Er wusste nicht, woher die plötzlichen Ideen stammten. Doch als er jetzt darüber nachdachte, hatte er eine ziemlich klare Vorstellung davon, was einen Streifen zu einem erfolgreichen Streifen macht. 1000 Elefanten waren ein guter Anfang. »Keine Elefanten?« fragte er. »Ich glaube nicht. Vielleicht tanzende junge Frauen? Nein? Was ist mit wilden Verfolgungsjagden und Leuten, die sich mit den Fingerspitzen am Rand einer hohen Klippe festhalten?« Silberfisch lächelte unsicher. »In einer Szene gibt's einen Balkon. Und? Hält sich jemand mit den Fingerspitzen am Geländer fest?« »Nein, ich fürchte, das ist nicht der Fall«, antwortete Silberfisch. »Ich glaube, Melisande beugt sich darüber.« »Ja, aber wird das Publikum den Atem anhalten, weil sie herunterfallen könnte?« »Ich hoffe, dass die Zuschauer Pelias Rede lesen«, sagte Silberfisch trotzig. »Wir mussten 5 Schilder vollschreiben, in kleiner Schrift.« Schnapper seufzte. »Ich glaube, du verstehst nicht ganz, was die Leute wollen. Die haben bestimmt keine Lust, lange Monologe in kleiner Schrift zu lesen. Sie wollen Action.« »Warum denn?« warf Victor ein. »Ich dachte immer, die Leute sehen sich nach Ruhe. Sie wollen tanzende junge Frauen. Sie wollen Abenteuer. Sie wollen Elefanten. Sie wollen Leute sehen, die von Dächern fallen. Sie wollen Träume. Die Welt ist voll von kleinen Leuten mit großen Träumen.« »Meinst du Zwerge und Gnome und so?« fragte Victor. »Nein. Herr Schnapper«, begann Silberfisch, »was bist du eigentlich von Beruf?« »Ich verkaufe Waren, hauptsächlich Würstchen«, fügte Victor hinzu. »Und Waren«, sagte Schnapper scharf, »ich verkaufe nur dann Würstchen, wenn auf dem allgemeinen Warenmarkt Flaute herrscht. Und aufgrund deiner Erfahrungen im Würstchengeschäft glaubst du, bessere bewegliche Bilder als ich produzieren zu können?« erkundigte sich Silberfisch. »Würstchen verkaufen kann jeder. Habe ich recht, Victor?« »Nun«, Tugelbend zögerte, »was Schnappers Würstchen betraf, wahrscheinlich gab es außer ihm niemand, der die Leute dazu bringen konnte, ihm Geld dafür zu bezahlen.« »Na bitte«, sagte Silberfisch. »Weißt du, Herr Schnapper ist sogar imstande, seine Würstchen an die zu verkaufen, die sie schon einmal probiert haben.« »Stimmt«, Treibe mich selbst in den Ruinen strahlte. »Und jemand, der Herr Schnappers Würstchen 2-mal verkaufen kann, der bringt alles an den Mann«, sagte Victor.